kommen wir zu dem zweiten Propheten, der etwas mit dem Berg Karmel zu tun hat, dem Elisha oder Elisa. Wobei Elisa im Deutschen ja manchmal auch ein Mädchenname ist, deswegen sagt man bei uns eher Elisha. Und bei dem gibt es eine Berufungsgeschichte, die lese ich euch mal ganz kurz vor. Die beginnt nämlich mit Elia. Ich habe ja gesagt, er hat seinen Nachfolger selber beauftragt. Und die Geschichte ist ein bisschen kurz. Da heißt es, als Elia vom Berg Horeb zurückkam, ihr erinnert euch, wo Gott ihm in der Höhle begegnet ist und wo ihn neu beauftragt hat. Als Elia vom Berg Horeb zurückkam, traf er Elisha, den Sohn Schaphats, beim Pflügen. Also auch wieder mitten bei einer ganz normalen Alltagstätigkeit. Im Vorbeigehen warf Elia ihm seinen Prophetenmantel über. Sofort verließ Elisha sein Gespann, lief Elia nach und sagte zu ihm, lass mich noch meinen Vater und meine Mutter zum Abschied küssen, dann folge ich dir. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde das ungewöhnlich. Also einmal die Art und Weise nicht so, bist du der Elia? Könntest du dir vorstellen, eventuell in den nächsten Jahren unter Einsatz deines Lebens Gott zu dienen als Prophet? Du bist ständiger Verfolgung ausgesetzt und es wird sehr hart werden, aber könntest du dir das vorstellen? Sondern er wirft ihm einfach seinen Prophetenmantel über. Eine Zeichenhandlung. Und ich unterstelle jetzt mal, dass da ganz, ganz viel Heiliger Geist dabei war, dass der Elisha überhaupt begreift, was das bedeutet. Sofort verließ Elisha sein Gespann und lief Elia nach. Der checkt, was das heißt. Also ich meine, wenn mir im Vorbeigehen jemand einen Mantel überwirft, würde ich erst mal komisch gucken. Und dann macht er noch eine sehr gute Zeichenhandlung. Geh nur, sagte Elia, aber vergiss nicht, was ich mit dir gemacht habe. Danach nahm Elisha die beiden Rinder seines Gespanns und schlachtete sie. Mit dem Holz des Jochs machte er ein Feuer, kochte das Fleisch und gab es seinen Leuten als Abschiedsmahl. Dann ging er mit Elia und wurde sein Diener. Also Elisha räumt total auf. Er ist ja mitten am Pflügen und er schlachtet seine Tiere und macht ein Abschiedsmahl. Er nimmt es total ernst. Er bricht wirklich mit seinem vorigen Leben. Er schlachtet die Tiere, also er kann mit denen gar nicht mehr pflügen. Er gibt alles auf. Und du kannst ja mal überlegen, die hat wahrscheinlich keiner einfach einen Mantel übergeworfen. Aber irgendjemand hat dir zum ersten Mal von Jesus erzählt. Und irgendjemand hat dir auch erzählt, was Nachfolge bedeutet. Was es bedeutet, dein Leben für Jesus zu leben. Kannst du mal überlegen, wer das war. Es waren wahrscheinlich nicht nur eine Person, sondern viele Menschen. Wer hat dir diesen Mantel übergeworfen? Und was bedeutet es für dich? Ich meine, wir sind nicht alle, früher aus Hofen kommen ja viele Diakonissen, die haben auch ganz praktisch alles hinter sich gelassen. So wie Elisa seine Rinder geschlachtet hat und ein Abschiedsmahl gefeiert. Du kannst mal, wenn du magst, drüber nachdenken, was lasse ich zurück, um Jesus zu dienen? Also die Berufung von Elisa, ziemlich spektakulär. Genau. Er hat ungefähr 50 Jahre lang gewirkt, also ein bisschen länger als Elia, obwohl man ihn weniger kennt, auch im 9. Jahrhundert vor Christus. Er hat den Sohn einer Witwe zum Leben erweckt, einen feindlichen Feldherrn geheilt, lässt eine Axt schwimmen, das nur, weil es doch eine recht bekannte Geschichte ist. Und er stirbt aber, und das hat er, wie gesagt, das Schlechtere losgezogen und das Unspektakuläre, er wird nicht vom Feuerwagen aufgehoben, sondern er stirbt an einer Krankheit. Aber er weckt dann noch einen Toten. Wir schauen uns die Geschichten gleich an und beginnen mit einer Totenauferweckung. Der Sohn dieser Witwe, ein junger Mann, und das war ja damals so bei Witwen, deswegen spielt es auch eine Rolle, die waren völlig, die hatten noch keine Gleichberechtigung, die Frauen auf ihre Männer angewiesen. Und wenn der Mann tot war, das war ein schlimmes Schicksal, weil dann hatten sie keinen Versorger mehr. Die hatte das Glück, die hatte einen Sohn, der schon arbeiten konnte. Und der ist auf dem Feld und schreit auf einmal, mein Kopf tut mir so weh. Der Vater befahl einem Knecht, trag ihn heim zu seiner Mutter. Sie hielt das Kind noch bis zum Mittag auf ihren Knien, dann starb es. Also eine ziemlich schreckliche Geschichte, völlig unvermittelt. Aber die Mutter, die hatte einen tiefen Glauben und die hatte schon vorher mit diesem Elisha zu tun und sagt, warte mal, sattel mir einen Esel, ich reite mal zu diesem Mann Gottes, der wird sich da bestimmt drum kümmern. Und Elisa reagiert auch und kommt sofort. Und dann heißt es, als Elisha selbst ins Haus kam, ging er in sein Zimmer und fand den Jungen tot auf seinem Bett liegen. Er schloss die Tür hinter sich und betete zum Herrn. Dann legte er sich auf den Jungen, sodass sein Mund dessen Mund berührte und seine Augen und Hände die Augen und Hände des Jungen. Das ist befremdlich. Aber es hat funktioniert. Nachdem er eine Zeit lang so gelegen hatte, wurde der Körper des Jungen wieder warm. Dann nieste das Kind 7-mal und schlug die Augen auf. Ich glaube, das war ein Nieser, über den alle sich gefreut haben. Das zeigt einfach, auch wenn Elisa ja bisher noch nicht so groß in Erscheinung getreten ist, Gott wirkt auch durch ihn. Und man kann über die Methoden der Totenauferweckung diskutieren, aber es hat funktioniert. Und damals und heute ist klar, wenn ein Toter wieder aufgeweckt wird, dann kann nur Gott dahinter stecken. Die Geschichte mit der Axt erzähle ich nur ganz kurz, weil sie so nett ist. Da ist er mit seinen Prophetenschülern, das ist übrigens auch interessant. Elia war ein Einzelkämpfer. Der hat die meiste Zeit seines Lebens alleine gelebt. Am Schluss hatte er noch den Elisha als Diener bei sich, während Elisa, der hat eine Prophetenschule gehabt. Da ist teilweise bis zu 50 Propheten die Rede, die mit ihm waren. Cool, oder? Die haben ihm zugehört, haben von ihm gelernt, haben für ihn gearbeitet. Und er ließ sie mal Holz fällen und einer von denen hatte ein bisschen eine wackelige Axt und haut gerade so, will gerade zuhauen und der Kopf von der Axt fliegt ins Wasser. Und die ganzen 50 Männer heulen, Mua, was sollen wir denn machen, die schöne Axt? Und Elisa kommt einfach hin und sagt, lass mich mal machen. Hält die Hand übers Wasser und die Axt schwimmt oben und dann freuen sich alle und fischen sie raus. Nette Geschichte, jetzt nur als kleiner Pausenfüller. Eine nächste Geschichte, die ist auch relativ bekannt, die finde ich jetzt aber auch wieder interessant. Elisa heilt einen feindlichen Feldherrn. Das ist deswegen interessant, weil es auch nicht alltäglich ist. Ich meine, Totenauferweckung auch, aber so einer armen Witwe aus dem eigenen Volk hilft man gerne. Aber es geht jetzt um einen feindlichen Feldherrn. Israel lag im Krieg, unter anderem auch mit Syrien. Und der Hauptmann der syrischen Armee wurde krank. Er hat Aussatz, heißt es in der Bibel, also eine schlimme Hautkrankheit. Die eigenen Ärzte und Heiler konnten nichts machen. Und er geht zum König und sagt, oh, was soll ich jetzt machen? Und das finde ich auch interessant. Der syrische König sagt, pass mal auf, bei unseren Feinden, den Israeliten, da gibt es so einen Mann, der erzählt immer von Gott und ich habe gehört, der hat schon Wunder gemacht. Geh doch mal hin. Was würdest du sagen, wenn jemand sagt, geh nicht zum Arzt, sondern geh zu deinen Feinden und such da einen Mann Gottes? Also auch das mit Lebensgefahr verbunden. Ich weiß nicht, ob die damals schon die weiße Flagge hatten. Interessant auch noch dieser Feldherr, dieser Naaman, so hieß er, der hat das auch irgendwie falsch verstanden und geht erstmal zum feindlichen König. Hey, ich bin zwar der Hauptmann deiner Feinde, aber könntest du mich bitte heilen? Auf die Idee muss man erstmal kommen. Und der König reagiert cool. Er lässt ihn nicht umbringen, sondern er zerreißt seine Kleider. Warum? Und er sagt, sag mal, für wen hältst du mich? Ich bin einfach nur ein König. Wie kann ich denn Menschen heilen? Und dann ist auch wieder interessant, da ist ein Mädchen, sagt, du, aber es gibt doch da diesen Elisa und der hat tatsächlich schon im Namen von Gott Wunder vollbracht. schickt ihn doch mal dahin. Oder der kommt dann her und jetzt kommt auch wieder eine sehr alternative Heilmethode. Der sagt nämlich zu dem Naaman, zu dem feindlichen Feldherrn, geh doch in unseren schönen Fluss Jordan und tauche 7-mal unter. Also ich glaube, spätestens da fühlt sich der Naaman total verarscht. Erstmal, geh bitte zum Lager deiner Feinde und sag, könnt ihr mich heilen? Ich habe zwar vor, euch umzubringen, aber könnt ihr mich trotzdem bitte heilen? Und dann nicht, okay, du musst dieses Wundermittel treffen oder du musst 7 Jahre in Tibet verbringen, sondern 7-mal im Jordan untertauchen. Und er reagiert entsprechend und sagt, pass mal auf, wir haben viel, viel schönere Flüsse bei uns, ja, und viel größere und die sind auch noch sauber und so. Hätte ich doch auch daheim machen können. Und Wut in Brand will er wieder zurückgehen. Und das Spannende ist, seine Diener überreden ihn, so, pass mal auf, wenn dieser Wunderheiler, dieser Prophet irgendwas total Schwieriges oder besonders Teures von dir verlangt hätte, das hättest du doch gemacht. Dann kannst du auch sicher irgendwas Einfaches machen. Und Naaman sagt, okay, schlimmer kann es nicht kommen und taucht 7-mal im Jordan unter. Der war damals übrigens noch sauberer als heute. Und das Wunder geschieht, er ist geheilt. Und da heißt dann auch, seine Haut war rein wie die eines Kindes. Und dann heißt es, mit seinem ganzen Gefolge kehrte er zu Elisa zurück, trat vor ihn und sagte, jetzt weiß ich, dass der Gott Israels der einzige Gott ist auf der ganzen Erde. Nimm darum von mir ein kleines Dankgeschenk an. Also auch wieder ein sehr, sehr starker Gottesbeweis, wenn man so will, aber ein sehr heilsamer. Und die Geschichte hat noch einen besonderen Aspekt. Dadurch, dass Naaman kein Jude war, kein Israelit, sondern aus einem feindlichen Volk kam und Gott ihn trotzdem geheilt hat. Und das ist ein Motiv, was wir uns auch heute Nachmittag bei Berg Zion besonders anschauen werden. Gott hat sich auf sein Volk Israel fokussiert, aber er hat trotzdem immer auf die anderen Völker im Blick. Und Naaman ist da ein sehr, sehr frühes Beispiel. Und dann kommt noch eine sehr, sehr coole Geschichte. Da gebe ich zu, ich meine, ich weiß nicht, wer die kannte, für mich war die sogar neu. Elisha stiftet Frieden zwischen Syrien und Israel. Man sollte denken, nach der Geschichte mit Naaman hat es gereicht und Naaman hat sich ja zu Gott bekehrt und vermutlich nicht mehr gegen die Israeliten gekämpft, aber der König von Syrien wollte das weiter. Und der König wollte diesen Elisa fangen. Und Gott hat ihm aber den Plan verraten, der konnte sich verstecken. Und der König wurde immer saurer und hat dann durch Spione erfahren, dass er sich in einer bestimmten Stadt aufhält. Und hat die ganze Stadt mit seinem Heer umstellt. Und der Diener von Elisa macht am Morgen die Fenster auf, so vielleicht du. Ich meine, ich weiß nicht, was du gesehen hast, oder ob den See oder die Berge. Aber du hast jedenfalls Gott sei Dank keine feindliche Streitmacht gesehen. Ich glaube, das ist ein ziemlich unangenehmer Morgen, wenn du am Morgen die Fenster aufmachst und siehst, die ganze Stadt ist von einem feindlichen Heer umstellt. Und der Diener kommt in heller Aufregung, wow, Elisa, das sind lauter böse Männer, was sollen wir jetzt machen? Und da hat Elisa eine besondere Gabe. Er vertraut nicht nur auf Gott, sondern ihr sieht auch, dass Gott da ist auf eine ganz besondere Weise. Er betet, Herr, öffne ihm die Augen. Und in dem Moment sieht nicht nur Elisa selber, sondern auch sein Diener, dass hinter der feindlichen Streitmacht Gottes Streitmacht steht. Und das finde ich auch ein ganz, ganz starkes Bild, was ich dir auch gerne mitgeben möchte. Es ist oft so, dass wir nur auf die Probleme fokussiert sind, dass wir nur die feindliche Streitmacht. Und ich wünsche dir, dass du den Blick von Elisa bekommst, dass du immer hinter der feindlichen Streitmacht Gottes Streitmacht siehst. Das ist nämlich ein ganz, ganz anderer Blick. Auch wir haben manchmal das Gefühl, wir sind völlig umzingelt oder da ist eine feindliche Streitmacht, die gegen uns zieht. Aber hinter jeder feindlichen Streitmacht ist Gottes Streitmacht und die ist viel stärker. Wobei die Geschichte auch noch ziemlich cool weitergeht. Man könnte jetzt denken, okay, Gottes Streitmacht überfällt einfach und löscht die feindliche Streitmacht aus. Dem war nicht so. Ich finde, Elisa hat ziemlich Humor, weil der hat Folgendes gebetet. Der hat gesagt, lieber Gott, bitte schlag die feindliche Streitmacht mit Blindheit. Praktischer Trick, hat auch funktioniert. Die waren auf einmal alle blind. Und jetzt könnte man denken, es war jetzt total easy, die alle niederzumetzeln. Hat Elisa aber nicht gemacht. Er hat sie an der Nase rumgeführt. Er hat gesagt, kommt, oh Mann, ihr seht ja gar nichts, ihr Armen, ich führe euch in Sicherheit. Und hat sie mitten in die Stadt reingeführt. Und da waren natürlich die gut bewaffneten Israeliten und hat gesagt, so Gott, jetzt gib ihnen bitte ihr Augenlicht zurück. Und die sind natürlich zu Tode erschrocken, als sie die ganzen Feinde, die sie eigentlich überfallen wollten, auf einmal um sich herum sahen. Und dann heißt es so schön, als der König von Israel die Syrer sah, fragte er Elisha, mein Vater, soll ich sie jetzt endlich niedermetzeln lassen? Nein, tu das nicht, sagte Elisha. Sogar Soldaten, die du im Kampf gefangen genommen hast, wirst du nicht einfach erschlagen. Gib ihnen lieber etwas zu essen und zu trinken, und dann sollen sie zu ihrem König zurückkehren. Darauf ließ der König von Israel ein reiches Mahl für sie bereiten. Sie aßen und tranken und durften dann heimkehren. Seitdem unternahmen die Syrer keine Raubzüge mehr in Israel. Wow! Das nenne ich mal gewaltfreie Konfliktlösung. Ich meine, es waren ein paar Tricks dabei mit der Blindheit und so, aber ansonsten, wie heißt es, wenn dein Feind hungert, so gib ihm zu essen. Die Israeliten haben auf Elisas Geheiß hin die Syrer nicht niedergemetzelt. Sie haben ein Festmahl für sie gemacht. Wie krass ist das denn? Deine Feinde füttert, die dir das Leben nach dem Leben getrachtet haben, ihnen was zu essen geben. Aber es hat funktioniert. Die Soldaten von Syrien waren so beeindruckt, dass sie heimgezogen sind und gesagt haben, du, also gegen die kämpfen nicht. Die haben uns zweimal das mit dem Leben verschont und zu essen gegeben. Und das finde ich vorbildlich. Also Jesus sagt ja, liebe deine Feinde. Und wir haben ja schon im Alten Testament eine total krasse Beispielgeschichte. Vielleicht funktioniert es nicht eins zu eins in unserem Leben. Und ob wir Gott bitten, irgendjemanden mit Blindheit zu schlagen, weiß ich nicht. Aber diese Haltung, wir bringen unsere Feinde nicht um, obwohl wir die Möglichkeit haben, sondern wir geben ihnen zu essen, die hat mich ganz, ganz arg beeindruckt. Das Ende von Elisa, ich habe es ja angedeutet, ist weniger spektakulär. Obwohl es ein bisschen merkwürdig ist. Da heißt es, als aber Elisa an einer Krankheit erkrankte, an der er sterben sollte, kam Joasch, der König von Israel, zu ihm hinab und weinte vor ihm und sprach, mein Vater, du bist Israels Streitwagen und sein Lenker. Kurze Anmerkung zu dieser merkwürdigen Anrede, die spielt in der ganzen Geschichte von Elia und Elisa immer wieder eine Rolle. Einmal wurde auch Elia mit Vater angeredet, was einfach die besondere Rolle ist. Und wenn der König einen Propheten Vater nennt, das ist auch eine ganz besondere Ehrung. Weil eigentlich ist der König der Vater der Nation. Und wenn er einen anderen anredet mit Vater, dann gibt er ihm eine ungeheure Ehre. Und auch das mit dem Streitwagen und Lenker. Das ist für uns heute sehr komisch zu verstehen. Das heißt aber, dass, und wir haben es ja gesehen, Elisa durch seine direkte Verbindung mit Gott das Volk Israel auch durch Kriegs- und Krisensituationen geführt hat und verteidigt hat. Und dann heißt es, Elisha befahl ihm, hol deinen Bogen und Pfeile. Der König tat es. Darauf sagte Elisha, öffne das Fenster, durch das man nach Osten sehen kann, und spanne den Bogen. Joasch tat es. Nun legte Elisha seine Hände auf die Hände des Königs und sagte, schieß. Der König schoss den Pfeil ab und Elisha sagte, dieser Pfeil ist ein Zeichen für deine Hilfe, die vom Herrn kommt. Der Herr steht dir auch im Kampf gegen die Syrer bei und deshalb wirst du bei Afek vernichtend schlagen. Also noch auf dem Sterbebett gibt er dem König ein Zeichen, dass Gott mit ihm wirken wird. Und ganz am Ende heißt es dann noch ein bisschen merkwürdig: Elisha starb und wurde in einer Grabhöhle bestattet. Am folgenden Frühjahr machten räuberische Banden aus Moab das Land unsicher. Einmal wollte man gerade einen Mann bestatten, als eine solche Bande daherkam. Die Leute warfen den Toten einfach in die Grabnische Elishas und rannten davon. Kaum aber war der Tote mit den Gebeinen Elishas in Berührung gekommen, da wurde er wieder lebendig und stand auf. Auch eine eher etwas unangenehme Geschichte, aber ich finde es beeindruckend, dass Gott durch Elia selbst nach seinem Tod noch wirkt. Und was kann Schöneres geben, wenn man auch nach seinem Tod noch Segen weitergibt. Das war also der Berg Karmel. Ein fruchtbarer Gebirgszug, der eine große Dürre erlebt hat und auf dem Elia und Elisa sehr viel mit Gott erlebt haben. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen mit hineinnehmen. Ihr habt den einen oder anderen Aha-Augenblick gehabt und auch was für euch selber mitgenommen. Ich habe jetzt folgendes Problem. Eigentlich hatte ich jetzt noch eine Phase geplant, wo ihr in Kleingruppen die wichtigsten Themen nochmal vertiefen könnt. Wenn ich jetzt aber auf die Uhr schaue, sehe ich, dass wir bis 11 noch 10 Minuten haben. Deswegen würde ich Folgendes vorschlagen. Ich eröffne jetzt eine Fragerunde und lege die Arbeitsblätter, die ich vorbereitet habe, einfach aus. Und die kannst du mitnehmen. Ihr könnt es entweder, das ist eine Möglichkeit, in eurem nächsten Hauskreis besprechen. Das wäre möglich. Oder du nimmst einfach mit und machst es mal in der stillen Zeit oder auf einer Runde um den See oder so, wie ihr wollt. Also gibt es noch Fragen oder Anmerkungen zu Elia und Elisa? Ja.